Welche Zukünfte können wir neu entdecken und was bringt uns dazu zu handeln? Das fragt das Gorki-Theater in Berlin, wenn es ab morgen bis zum 25. Juni einlädt zur Reihe Gezi 10 Years After, also 10 Jahre nach den Protesten in Istanbul im Gezi-Park. Wir hier auf rbb Kultur stellen das Angebot ganz ausführlich vor, morgen früh um 7.10 Uhr. Kuratiert wurde die Reihe, ich darf es vielleicht auch das Festival nennen, von der Gorki-Intendantin Shermin Langhoff mit Aktivisten wie beispielsweise dem Politikwissenschaftler und Menschenrechtler Peter Steutner. Beide sind jetzt bei mir zu Gast. Frau Langhoff, Herr Steutner, guten Tag, herzlich willkommen.
Einen wunderschönen guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
Darf ich Festival dazu sagen auch?
Ja, dürfen Sie, selbstverständlich.
Warum dieses Festival, Frau Langhoff?
Dieses Festival, weil wir im 100. Jahr einer Republik sind, mit der wir Deutschen sehr verbunden sind, geschichtlich, aber auch heute politisch mit all den ökonomischen oder über Flucht und andere Kontexte funktionierenden Abmachungen, also bilateralen Geschäften, wenn man so will, aber eben auch verbunden sind über Menschen, die hier zugewandert sind und in drei Generationen hier leben, mittlerweile Deutsche sind, sowie auch über ein Exil, das wir in der letzten Dekade vor allem in den letzten 6-7 Jahren erfahren haben nach Berlin. Also es gibt erstmal sehr viele Gründe, die uns verbinden mit der Topografie Türkei, und im 100. Jahr dieser Republik steht die Türkei eben wieder mal vor einem Scheideweg, Demokratie oder Diktatur, wenn man es zugespitzt formulieren möchte, und es lohnt sich angesichts von anderen europäischen Ländern und anderen Ländern auf der Welt, die ähnliche Herausforderungen haben, einen Ruck nach rechts, Nation, Religion, Autokratie, Beschneidung von Meinungsfreiheit, von Journalismus, ist ja nichts, was wir nicht nur in der Türkei erleben. Deswegen lohnt sich ein Blick auf Gezi und von dort aus auf die letzten 10 Jahre, um aber vor allem über Gegenwart und Zukunft zu sprechen, zu denken, zusammenzukommen.
Diesen Blick unternehmen Sie wie vor allem durch Theaterangebote, durch Diskussionen, durch Foren, durch Ausstellungen. Was wird alles passieren? Wahrscheinlich alles.
Genau so ist es. Sie haben fast alle Formate aufgezählt. Sie haben das Radio und die Jurte noch ausgelassen und die Ausstellungen. Tatsächlich laden wir einen ganzen Monat lang, konzentriert vor allem an den Wochenenden, zu einem vielfältigen Programm ein. Wichtig ist für die Zuhörerinnen, sicher, dass der Eintritt frei ist zu allen Ausstellungen, zu allen Foren und zu vielen der Gesprächsformate und Workshops. Alle anderen Veranstaltungen sind mit sehr geringen Preisen von 3 bis 16 Euro zu erwerben. Eine Ausnahme bildet das Repertoire, das zu regulärem Preis zur Verfügung steht. Und ja, wir haben Theater, wir haben Kino aus der ganzen Welt, wir haben Ausstellungen, Kunst, wie gesagt, aber auch dokumentarische, politische Bildung vermittelnde Ausstellungen. Und wir haben die Jurte, wir haben in der Jurte, da wird sicher Peter Steutner gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen, auch eine Einladung tatsächlich zusammenzukommen und auch Strategien von Resilienz miteinander zu entwickeln, Strategien von Solidarität miteinander zu entwickeln und auch tatsächlich zusammenzukommen, weil was wir erleben gerade ist, dass in einem Land wie der Türkei, wo schon 20 Jahre ein und derselbe Mann herrscht, wo die Medien in der Hand der Regierung sind, wo Gegner in Gefängnisse gesteckt sind, trotzdem die Hälfte einer Bevölkerung aufsteht und gegen diesen Präsidenten, gegen diese Regierung vorgeht. Das ist eine Widerstandsfähigkeit, von der können wir vielleicht lernen, nicht nur in Deutschland für die Zukunft, sondern auch in anderen Gefilden Europas.
Peter Steutner, Shermin Langhoff hat die Jurte angesprochen. Bei der Jurte denke ich erstmal an die Mongolei, an einen Märchenfilm aus meiner Kindheit. Ich glaube, er hieß Die goldene Jurte. Was haben Sie mit einer Jurte zu tun? Was haben Sie mit diesem Festival zu tun?
Also mein Bezug zu den Gezi-Protesten und zum Gorki sind ganz unterschiedliche, aber doch sehr ähnliche. Durch meine eigene Inhaftierung 2017 in der Türkei während eines Workshops zu ganzheitlicher Sicherheit, also zu Datensicherheit im Umgang mit Stress und Trauma, bin ich mit sehr vielen Aktivistinnen in der Türkei und außerhalb der Türkei zu Themen der Türkei eigentlich sehr stark verbunden. Und darüber habe ich auch erst aktiver die Gezi-Proteste kennengelernt im Gefängnis, wo mir Leute davon erzählt haben, danach über viele der Kulturschaffenden, mit denen ich näher gekommen bin. Und so sind wir auch in Kontakt mit dem Gorki-Theater gekommen. Und da gab es die Idee, nicht nur ein dokumentarisches Kunstprogramm zu machen und damit ins Jetzt und in die Zukunft zu schauen, sondern auch ein Angebot zu machen, zu sagen, wie können wir uns eigentlich dafür stärken, in der Zukunft Veränderungen zu bewirken, jetzt aufzustehen, jetzt den Mut zu haben, aber auch die Kraft zu haben, wenn wir sehen, 20 Jahre Erdogan in der Türkei, das sind keine Veränderungen, die wir in 2 Wochen machen, auch nicht in 2 Jahren, sondern wir brauchen langen Atem. Und da kann das Programm, was wir an Workshops in der Jurte anbieten, Wege weisen, wie man nachhaltiger aktivistisch unterwegs sein kann.
Da würde ich jetzt gerne wissen, was Sie da anbieten.
Ja, also ganz praktisch reden darüber, wie gehen wir mit Stress und Trauma um, Übungen dazu zu machen, uns auszutauschen, zu akzeptieren, dass wenn wir gestresst sind, wenn wir Konflikte in unseren Gruppen haben, wenn es um Widerstand geht, wenn wir vielleicht auch gar nicht wissen, was wir genau tun wollen, wenn wir uns ohnmächtig fühlen, dass es ganz normale Reaktionen sind auf ganz unnormale Kontexte und ganz unnormale Situationen drumherum, weil die Repression, die Unterdrückung sind nicht normal. Und deswegen sind dann auch unsere emotionalen Reaktionen vielleicht nicht so normal, wie wir sie gerne spüren würden. Und da versuchen wir mit umzugehen. Wir lassen uns inspirieren von Aktivistinnen aus aller Welt. Es kommen Friedensaktivistinnen aus ganz verschiedenen Ländern, teilen ihre Erfahrungen, tauschen sich mit uns aus. Wir werden Filme sehen und daraus lernen, wie in anderen Bewegungen damit umgegangen wird. Und es wird vor allen Dingen auch ein Raum sein, um gleichzeitig es auszuhalten, wie frustriert und wie traurig wir sind, wenn wir nicht gleich die Veränderungen erreichen, die wir haben wollen und wenn die Repression zuschlägt. Aber wie wir auch innerlich feiern können und uns bestärken können darin, wie toll dieser kreative Widerstand ist.
Da muss ich jetzt einhaken mit einer Grundsatzfrage. Und ich bitte Shermin Langhoff als Künstlerin und Intendantin, sich erstmal zurückzuhalten. Ich hätte erstmal gerne eine Antwort von Peter Steutner. Seit Jahrtausenden versuchen Künstlerinnen und Künstler, Publikum, engagierte Leute, mit Hilfe von Kunst, von Philosophie, von Reden, die Welt zu verändern. Und es klappt nicht. Frustriert Sie das nicht?
Also vielleicht hat es bislang nicht geklappt, dieses Gesellschaftssystem, in dem wir momentan leben, komplett zu kippen. Aber es hat ja schon viele gewaltfreie Rebellionen, Widerstände gegeben, von ganz vielen verschiedenen Bevölkerungsgruppen getragen, was wir in ganz unterschiedlichen Ländern erleben können. Wir haben jetzt gerade zum gleichen Wahlwochenende, wo Wahlen in der Türkei waren, gab es Wahlen in Thailand, die sehr positiv ausgegangen sind für die Opposition. Und ich glaube, wir sind sehr gut darin, melancholisch und frustriert auf das zu schauen, was nicht geklappt hat, anstatt uns da auch die Kraft rauszuholen aus den vielleicht kleineren Erfolgen, aus den anderen Erfolgen, die aber nicht so gut dokumentiert sind oft. Also auch wenn wir an den Machtwechsel in Südafrika denken oder der auch viel mit Kunst zu tun hatte und die Kraft der südafrikanischen Musik auch im Widerstand. Oder wenn wir in die Philippinen schauen, das Marcos-Regime, was gestürzt wurde. Also ich glaube, es gibt viele, viele Beispiele, wo gewaltfreier Widerstand, kreativer Widerstand ganz, ganz viel bewegt hat.
Das Maxim-Gorki-Theater, das Gorki ist mitten in Berlin. Und in Berlin erleben wir eine Zunahme von Gewalt gegen Ausländerinnen und Ausländer, gegen Schwule und Lesben etc. etc. Und Sie machen ja mit Ihrem Theater ein ganz gegenwärtiges Theater. Sie mischen sich ja aktiv ein. Aber gibt es da auch Momente, bitte ehrlich antworten, Shermin Langhoff, wo Sie auch mal sagen, Mist, wir kriegen es nicht hin.
Ach, ich würde Ihnen tatsächlich widersprechen in der Wahrnehmung sozusagen erstmal der ersten Feststellung und trotzdem verändert sich die Welt nicht. Ich denke, dass eben all die Bewegungen, die vor uns gewesen sind, der Grund sind, warum ich hier jetzt stehen und mit Ihnen reden und dieses Theater leiten kann. Hätte es nicht die feministischen Bewegungen gegeben, hätte es nicht die schwarzen aktivistischen Bewegungen gegeben, hätte es nicht die Migrantinnen vor mir gegeben, die auf die Straße gegangen sind, egal ob fürs kommunale Wahlrecht oder für Partizipation auf anderen Ebenen. Deswegen glaube ich, dass die Kämpfe, selbst wenn wir selbst das Ergebnis vielleicht nicht sehen, auch für nächste Generationen eine Verantwortung als Mensch sind. Auch wenn es pathetisch klingen mag, denke ich, bauen wir alle auf dem Grund, auf den andere für uns erkämpft haben zuvor. Insofern, und ich würde noch anschließen, meine Tochter fragte mich als
die
Kind,
jetzt Anfang 20 ist.
Genau, angesichts einer großen Bibliothek zu Hause und ihrer Verzweiflung, ob der Wahrnehmung von Ungerechtigkeit in der Welt im Pubertätsalter. Mama, was haben all diese Bücher gebracht? Was haben sie verändert? Und ich konnte nur antworten, Rosa, wir wissen nicht, wie schlimm die Welt wäre, wenn es diese Bücher alle nicht gegeben hätte. Also ich denke, es ist ein Menschheitsmarathon, in dem wir sind und dort die Seite derer anzunehmen, die für eine menschengerechte, eine gerechte Gesellschaft kämpfen, für ein Miteinander, für eine Gemeinschaft kämpfen. so, dass ich kann gar keine andere Seite einnehmen. Ich kann gar nicht danach fragen, was wäre sozusagen oder was soll das Ziel sonst sein. Und ich denke, wir tragen unseren Teil dazu bei. Und selbstverständlich ist die Kunst nicht, kann die Kunst nicht Politik ersetzen. Aber natürlich können Zivilgesellschaft mit Kunst, mit Aktivismus sich einmischen und auch ein Nährboden sein, auf dem Politik überhaupt erst sich beziehen kann. Auch progressive Politikerinnen und Politiker in Parlamenten brauchen eine Zivilgesellschaft, auf die sie sich beziehen können. Und das waren wir, egal ob es um den Genozid an den Armeniern ging, 2015, als er im Bundestag anerkannt wurde. Und das sind wir auch heute, wenn es aktuell um Wahlen in der Türkei geht, die eben nicht nur die Türkei, sondern die ganze Welt betreffen werden. Weil die Türkei eben auch eine wichtige Topografie ist, eine wichtige Geografie ist in dem, was wir heute verhandeln an Krisen und Kriegen auf der Welt.
Ich möchte auf dieses Festival nochmal zu sprechen kommen, etwas konkreter, Shermin Langhoff. Ich würde gern wissen, im Alltag Ihres Theaters, des von Ihnen geleiteten Theaters und Sie jetzt als, ich sag mal, Chefkuratorin dieses Festivals, es ist ja eine bunte Truppe, das Gorki-Theater. Ich glaube, ich darf behaupten, Menschen aus nahezu aller Welt sind dort tätig. Haben die beigesteuert? Haben Sie gesagt, komm, du machst das, du mal? Wie hat es einfach praktisch funktioniert?
Ach, ganz praktisch hat es natürlich darüber funktioniert, dass wir ständig nicht nur für das eine Festival oder für den einen Event verbunden sind mit Netzwerken, mit Freunden, mit Freundinnen, mit Aktivisten, mit Journalisten. Also, dass wir zum einen nicht nur unseresgleichen sehen, also nicht nur mit Künstlerinnen, Künstlern sprechen, sondern versuchen tatsächlich eine Gesellschaft zu meinen, nicht nur in Zuschauerschaft, selbstverständlich laden wir die gesamte Berliner Gesellschaft ein in unsere Räume, sondern zu gemeinsamem Denken, nennt sich so Diskurs. Ne? Und den versuchen wir tatsächlich ja schon von am Beginn. Es gibt also gewachsene, wenn man so will, Freundschaften, gewachsenen Austausch mit genau all den Menschen, die jetzt als Advisory Board, in dem Fall ja nicht nur Peter Steutner, sondern Zehra Doğan, Can Dündar und Deniz Yücel, also Kolleginnen von Ihnen, Journalisten sind dabei, allesamt mit durchaus Erfahrungen mit dem Erdogan-Regime. Aslı Erdoğan, die Schriftstellerin, ist dabei, die Kafka der Türkei, wenn man das so sagen darf. Und noch 12 weitere Co-Kuratorinnen, die es ins Exil nach Berlin verschlagen hat und die Expertisen in ihren Bereichen mitbringen, als Akademikerinnen, als Karikaturistinnen, als Menschenrechtlerinnen, als Journalistinnen. Und insofern war es eigentlich ein Einladen von Freunden, mit denen man schon unterwegs ist in so einem Netzwerk, das sich immer wieder verständigt. Und darüber hinaus natürlich jetzt für die Kinoreihe zum Beispiel, für Gezinema, haben wir aus Istanbul Necati Sönmez, der eine der wichtigsten Dokumentarfilmfestivals leitet in der Türkei, Dokumentarist, eingeladen. Also auch einzelne Expertinnen, die nicht in Berlin sind, dazu geladen. Und so ist eine tolle Truppe von Kuratorinnen zusammengekommen. Die allein machen das aber nicht. Das macht natürlich vor allem auch ein Haus, weil die Kuratorinnen denken sich was aus. Und das alles muss umgesetzt, muss inszeniert, muss hergestellt und muss dann auch vermittelt und hier bei Ihnen zum Beispiel vorgestellt werden. Und ich habe ein großartiges Team am Gorki. Wir sind 200 festangestellte Menschen, 100 davon in der Technik, die anderen eben im künstlerisch-organisatorischen Bereich. Und auch da gibt es wirklich nach fast 10 Jahren, die ich jetzt die Freude habe, mit den Kolleginnen zu arbeiten, ja, eine politische Haltung, eine ästhetische Haltung. Also das heißt, ich glaube, auch die Kuratorinnen fühlen sich willkommen und angenommen.
Da muss ich einhaken, weil ich kenne das Theater natürlich vor allem als Zuschauer, habe da spannende Aufführungen. Ich habe auch Aufführungen gesehen, die mir nicht gefallen haben. Das halte ich für völlig normal. Man kann einem nicht alles
gefallen. Bitte darum.
Aber ich habe Aufführungen gesehen, wo ich sehr erstaunt war, wie konkret und emotional aufgeheizt auch die Situation beispielsweise von Menschen auf der Flucht gespiegelt wurde mit ganz spannenden künstlerischen Mitteln. Wenn ich Frau Langhoff jetzt zuhöre, denke ich, da ist eine neue Heimat entstanden, fast sowas wie eine Arche Noah. Sie sind von außen dazugekommen, Peter Steutner. Wie haben Sie es empfunden oder wie empfinden Sie es?
Also ich glaube, ich bin das erste Mal so ganz bewusst im Gorki, als Gorki mit dir, Shermin Langhoff, gekommen, 2018 im Herbstsalon, zu Ausstellungen, die mich sehr bewegt haben und gleichzeitig aber auch Gesprächen dazu. Und nicht nur mit den Gesprächen mit den KünstlerInnen, sondern auch mit Leuten aus dem Gorki, also mit Technikleuten, die mir vorgestellt wurden, weil sie jemanden kannten, der jemanden kannte, der mich kannte, und wir standen beisammen. Und mich hat sehr inspiriert, wie engagiert die Teams waren, die ich dort kennengelernt habe. Und jetzt mit der Zusammenarbeit mit dem GESI 10 Years After, finde ich, es hat nicht nur eine extrem hohe Professionalität und ein Willkommen heißen, sondern wirklich ein künstlerisches Kümmern. Also ich bin ja gar kein Künstler. Ja? Ich bin ja Handarbeiter im Bereich Workshops oder vielleicht auch noch Handarbeit zu Hängematten. Da musste das Team, glaube ich, von mir schon einiges aushalten. Und trotzdem war das sehr liebevoll immer und sehr professionell gleichzeitig. Und ich finde immer noch, dass es ein tolles Zusammenwirken ist und auch wirklich ein Verweben der verschiedenen Gewerke innerhalb des Theaters mit der politischen Haltung dahinter. Also natürlich sind Technikanfragen mal ein bisschen rauer, aber wenn dann von mir ein Weiß nicht kommt, weil bei dem Videoformat kenne ich mich halt nicht aus, auch wenn ich die Installation aufgebaut habe, und der Techniker meint, warte mal, ich erkläre dir das nochmal kurz. Ja, dann kann ich damit super gut umgehen und merke, okay, ja, wir sind da auf einer Wellenlänge, das soll am Ende dem entsprechen, was dann Inhalt drin ist. Und ich glaube, das ist wirklich vom Gorki sehr besonders, anders als dass ich es an anderen Häusern kenne.
Sie hören RBB Kultur, es ist 17:30 am Donnerstagnachmittag, 17:30 Uhr. Und anlässlich der Reihe des Festivals im Gorki-Theater Berlin, GESI 10 Years After, bei mir im Studio die Intendantin des Gorki, Shermin Langhoff, und der Politikwissenschaftler und Menschenrechtler Peter Steutner. Beide nochmal herzlich willkommen. Wir hatten das Stichwort Hängematte, Herr Steutner. Und da haben Sie gesagt, dazu kann ich noch was direkt auch im Zusammenhang mit unserem Programm erzählen.
Genau. Und zwar habe ich, als ich 2017 im Gefängnis war, lange überlegt, was ist für mich so das Symbol der Solidarität? Weil ich habe die extrem stark gespürt. Sie war international vorhanden für uns, Istanbul 10. Es gab total viel Unterstützung. Und irgendwann kam ich dann auf Hängematte, weil ich so gerne in Hängematten liege und ich das Gefühl hatte, ja, Solidarität trägt, wie eine Hängematte. Und als ich dann freikam und dann mitbekam, wie viele Briefe und Solidaritätsbotschaften es eigentlich gegeben hätte, wenn die nicht an der Gefängnismauer abgefangen worden wären, dass ich was mit diesen Botschaften machen wollte, mit dieser ganzen Solidarität. Und ich habe dann die beiden Ideen miteinander verknüpft und habe die Solidaritätsbotschaften auf Hängemattenschnüre gedruckt. Und aus dieser Schnur, 1,5 Kilometer, habe ich dann über liebe, dann neue kennengelernte Freundin gelernt, wie man Hängematten knüpft, und habe dann die Hängematte der Solidarität geknüpft, die erstmals in Bergen in Norwegen 2019 ausgestellt war, aber zum Benutzen ausgestellt. Also es kamen dann auch immer wieder Leute, die dort arbeiten und sich reinlegten zum Erholen. Und die wird im Gorki in der Jurte und rund um die Jurte auch ausgestellt sein. Und wir werden mit allen, die Lust haben, neue Hängematten der Solidarität knüpfen. Denn ja, Solidarität, jeder kann seine oder ihre Nische da drin finden, und gleichzeitig ist Solidarität nicht immer bequem. Weder für den oder diejenige, die solidarisch ist, noch für die, die sie empfangen. Und geknüpfte Hängematten haben Knoten. Die halten das Ganze zusammen, ohne geht's nicht. Aber man spürt sie auch im Rücken. Insofern ist für mich die Hängematte immer noch so ein Beispiel dafür, und wir werden es gemeinsam tun, und anfangen werden wir mit neuen Hängematten jetzt am Wochenende.
Über Ihre Zeit im Gefängnis, über das, was Sie erlebt, auch erlitten haben, wie Sie damit umgehen, werde ich ihn ganz bestimmt noch fragen, denn aber erstmal möchte ich Shermin Langhoff fragen. Ich bin jetzt neugierig geworden. Wir haben ja jetzt praktisch über den Überbau sehr viel gesprochen. Was gibt's denn konkret morgen und jetzt am ersten Wochenende?
Genau, wir laden alle Berlinerinnen herzlich ein, wie gesagt, bei freiem Eintritt. Morgen um 16 Uhr geht es los mit dem Eröffnungsforum. Das Eröffnungsforum wird dann das Publikum aus dem Saal einladen zu einer Demonstration auf den August-Bebel-Platz. Und dort werden wir auf dem Bebel-Platz Bücher, die vor 90 Jahren verbrannt worden sind, zusammen lesen. Eine Protestform, nämlich bei GESI, war, dass die Protestierenden aus Büchern vorgelesen haben, sich vor Polizeikorridore stellten und eben viele Formen von gewaltloser Widerstand praktizierten. Und wir haben eine Library of Resistance auch, in der man circa 100 Bücher, die es bereits über GESI gibt, lesen, sehen und erfahren kann. Und morgen eben nach dem Forum gehen wir auf den Bebelplatz, lesen zusammen Tucholsky, Brecht, Kafka und andere in verschiedenen Sprachen. Anschließend lädt uns Omer Krieger wieder frei draußen vor dem Gorki zu einer öffentlichen Choreografie, wie er das nennt, ein. Der hat eingeladen mit Eviction bereits zur Eröffnung des Israel-Festivals in Jerusalem vor einem halben Jahr. Und das hat er jetzt als Gastspiel nochmal für uns neu inszeniert und eben kontextualisiert vor dem Gorki. Und dann geht es munter weiter mit der Kinoreihe, mit der Premiere von Alles wird schön sein von Hakan Savaş-Mijan, den unser Publikum gut kennt mit seinen wunderbaren Stücken, mit einem Kinofilm von Mario Rizzi, in Berlin ansässig, The Outsider, der von Gezi erzählt, und dann mit einem Konzert aus Istanbul, Aylin Aslım spielt auf. Wer Gegen die Wand gesehen hat, gehört hat, hat auch ihr Lied damals gehört. Eine tolle Sängerin, Musikerin aus der Türkei, die in Begleitung von Doğa Duru kommt. Und last but not least wird dann Fatih Akın noch an die Plattenteller gehen und uns das Tanzbein schwingen lassen. Das ist allein das morgige Programm. Wie gesagt, herzliche Einladung um 16 Uhr, Eintritt frei zum Forum und zu allem dann noch stattfindenden. Am Samstag wiederholt sich das Ganze fast, nur dass es andere Musik, anderes Konzert ist, in dem Fall aus Paris mit Kollektiv Metsi Bezar, sehr empfehlenswert. Anderer Film, in dem Fall nicht The Outsider, sondern The Struggle of Our Audience. Da geht es um das Emek-Kino, das Emek-Cinema, was noch vor dem Gezi Park und dem Taksim-Platz, ein Ort des Kampfes um öffentliche Räume, der ja auch uns in Berlin betrifft oder betreffen kann, ging. Eviction wird nochmal aufgeführt werden von Omer Krieger. Einmal auf die Homepage des Gorki gehen, www.gorki.de.
Oder auf unsere Homepage, da finden Sie das auch.
Bei unserer gibt es nur die freien Tickets schon gleich, die man reservieren kann.
Ach so, okay, kleiner Vorteil. Aber wir haben sie ja verlinkt, also man kommt dann auch von uns.
Einladung wirklich an alle Berlinerinnen, die jetzt über Pfingsten nicht irgendwo JWD in Brandenburg oder so sind.
Aber das Grüne gibt es auch im Gorki, im Garten. Also absolut. Man kann auch ins Grüne fahren und im Gorki landen.
Ja, sehr gut.
Peter Stoltner, es klang schon an, Sie haben im Gefängnis gesessen. 2017 sind Sie mit vielen anderen verhaftet worden unter absurden Vorwürfen. Sie hätten umstürzlerische Dinge vorgehabt, etc. etc. Wie ist es überhaupt wirklich dazu gekommen?
Es war ein Workshop zu ganzheitlicher Sicherheit, Datensicherheit, Umgang mit Stress und Trauma für türkische Mitarbeiterinnen von Menschenrechtsorganisationen, 8 Teilnehmende, 2 ÜbersetzerInnen und dazu noch uns 2 TrainerInnen, ein schwedischer Kollege von mir und ich, Ali Garavi. Und am dritten Tage stürmt die Polizei in Zivil. Das ganze Training nimmt uns fest.
Das war in Istanbul?
Das war in Büyük Ada vor Istanbul, also auf den Prinzessinneninseln. Wunderbarer Ort. Ich würde da liebend gerne wieder hin zurück. Natürlich lieber erstmal in den Garten im Gorki, aber dann schon auch gerne dahin wieder. Wir bräuchten dazu noch ein paar andere Resultate am kommenden Wochenende, aber wir sind ja hoffnungsfroh. Wir wurden festgenommen. Dann ging es in die Polizeistation und dann über verschiedene Orte landeten wir im berühmten Silivri-Gefängnis. Und insgesamt war ein Großteil von uns knapp 4 Monate inhaftiert unter Terrorismusvorwürfen. Eine der türkischen Zeitungen titelte das ein bisschen sarkastisch den Terrorcocktail. Also unsere Anklageschrift warf uns vor, dass wir in mindestens 3 verschiedenen Terrororganisationen gleichzeitig gewesen seien, was de facto überhaupt nicht geht. Was aber auch völlig absurd ist, da wir alle Teilnehmende, einschließlich uns TrainerInnen, komplett von der gewaltfreien Seite kommen. Wir haben das unterschiedlich gut durchlebt, diese Zeit. 2020 wurden dann 7 von uns, Istanbul 11. Wir waren ursprünglich 10, dann wurde Taner Kilic noch dem Verfahren hinzugefügt. Waren wir plötzlich 11. 7 von uns wurden freigesprochen, mangels Beweisen. Es kann also jederzeit wieder aufgerollt werden. Aber für 4 von uns sind Gefängnisstrafen zwischen 2 Jahren und 6 Jahren anhängig. Die sind noch nicht umgesetzt, die Leute sind alle noch frei. Aber am 6. Juni ist die nächste Verhandlung, wo es dann zu Feststellung von Haftstrafen gehen könnte. Oder aber, weil das Kassations-, also das Verfassungsgericht, hat vor kurzem entschieden, dass zumindest für 3 der 4 Verurteilten die Verurteilung aufgehoben werden sollten, mangels Beweisen. Und für den 4. Taner Kilic muss die Untersuchung neu geführt werden. Wir hoffen, dass das zuständige Gericht jetzt nicht nur dem folgt, sondern noch weitergeht und alle 4 einfach freilässt, weil die Beschuldigungen haltlos sind.
Sie aber sind außer Gefahr? Persönlich?
Also ich weiß nicht, was mir momentan passieren würde, wenn ich in die Türkei zurückreise und die deutsch-türkischen Beziehungen gerade schlecht sind. Es schränkt natürlich auch weiterhin meine Reisefreiheit ein, weil solche Terroranschuldigungseintragungen in Migrationsdatenbanken weltweit kursieren und ich natürlich nicht aus Versehen, aus veralteten Daten irgendwo für ein paar Wochen in einem Gefängnis irgendwo festhängen will. Insofern gibt es schon weitere Einschränkungen, aber ich bin recht privilegiert und sicher hier in Berlin. Zwei von den Vieren, deren Anklagen und Verfahren weiterlaufen, sind leider noch in der Türkei und können nicht ausreisen.
Diese Haft, das ist so ein Wort, Haft, 4 Buchstaben, aber was steckt dahinter? Was haben Sie, waren Sie allein, waren Sie mit anderen zusammen? Konnten Sie an die Luft, konnten Sie Anwälte kontaktieren? Wie ist das? Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Gott sei Dank kann ich es mir für mich nicht vorstellen.
Ja, es wäre eigentlich am schönsten eine Welt, wo niemand sich das vorstellen muss. Haft kann ganz unterschiedlich sein und wir haben ganz verschiedene Arten erlebt, von Einzelisolationshaft für zum Glück nur 3 Tage. Dann Gemeinschaftszellen, teilweise hatten Ali Gharavi und ich Gemeinschaftszellentrakte, wo dann niemand anderes war und wir freien Gang hatten zu unseren jeweiligen Zellen etc. Sehr unterschiedliche Bedingungen, sehr unterschiedliche Behandlungen durch das Gefängnispersonal. Ich glaube, das Unterschiedliche an Gefängnis ist, glaube ich, das, wie auf was für einen Boden das bei uns innerlich fällt. Wenn ich eine Familie habe, in der es Folterung gab, die Erfahrung hat mit Repression, dann geht es mir ganz anders, als wie mir als braven, weißen deutschen Bürger, der das erste Mal in so eine Haftsituation kommt oder zumindest nicht in Deutschland wegen einem gewaltfreien Aktion, aber der das erste Mal so was erlebt und die Solidarität drumherum spüren kann und nicht die Albträume hat, was der Familie schon passiert ist. Und insofern ging es mir damit, gut gehen ist falsch, weil ich natürlich auch die Auswirkungen auf meine Familie spüre, dass die Zerrissenheit, diese Unsicherheit, das wahrscheinlich, also für mich so das Härteste war, diese Unsicherheit, werde ich heute Abend noch freigelassen oder dauert das jetzt 15 Jahre? Und was heißt das dann, wenn ich mir vorstelle, wie alt sind dann meine Kinder? Sind meine Eltern noch da? Und da spüre ich eine große Verbundenheit auch mit Leuten, die im Exilgefängnis sind. Die im Exil sind, ganz frei hier sind eigentlich, aber Verantwortung für ihre Familie in der Türkei tragen. Und da fühle ich mich sehr stark solidarisch mit den Leuten, die da gerade, für die Wahlen was ganz anderes bedeuten, nämlich ob sie bald ihre Liebsten sehen können oder nicht.
Ich möchte noch einen Moment bei dieser Erfahrung bei Ihnen persönlich bleiben, wenn ich darf. Ein Freund von mir hat in der DDR sehr lange in Stasi-Haft gesessen und er hat mir vor Jahren mal erzählt, weißt du, das Schlimmste war nicht knietief im Wasser stehen zu müssen und gefoltert zu werden. Das Schlimmste war, dass ich immer nicht wusste, der Typ, mit dem ich jetzt in der Zelle bin, ist das ein Spitzel oder kann ich mit dem wirklich reden? Haben Sie das auch so erlebt?
Ja, das habe ich auch erlebt. Ich hatte gleichzeitig das Glück, dass mein Mitgefangener kein Spitzel war. Ich konnte mir dessen aber nicht sicher sein. Gleichzeitig bin ich ja in der türkischen Presse in den Wochen, bevor ich dann in ein richtiges Gefängnis kam, so als Terrorist, Spitzel, Agent, was auch immer dargestellt worden, sodass ich das Gefühl hatte, alle Leute haben vor mir Angst im Gefängnis. Und so war es auch. Also der junge Mitinhaftierte hat, als er gehört hat, mit wem er in eine Zelle kommt, sofort einen Antrag gestellt, dass er mit anderen Leuten zusammengelegt wird, weil er totale Angst vor mir hatte. Und ich habe dann er konnte zum Glück Englisch, das war auch der Grund, warum er mit mir zusammengelegt wurde. Und in einem unserer ersten tieferen Gespräche habe ich gesagt, du brauchst keine Angst haben, du kannst alles erzählen, wenn sie dich unter Druck setzen, was ich dir erzähle. Ich werde dir nichts erzählen, was mich oder meine Leute in Gefahr bringt oder was ich denke, was dich oder deine Leute in Gefahr bringt. Und das war dann die Basis, auf der das Vertrauen gewachsen ist, was bis heute hält. Wir sind bis heute im gemeinsamen Kontakt. Aber natürlich, es ist immer die Frage, Bad Cop, Good Cop, ne? Also welche der Wärter vertraut man oder auch nicht? Gibt es da überhaupt ein Vertrauensverhältnis? Gleichzeitig sind es auch Menschen. Und dann gibt es auch so absurde Szenen, wie man wird über den Gang geführt und dann flüstert einem so ein Wärter zu, are you a hippie? Bist du ein Hippie? Was heißt Hippie in der Türkei eigentlich? Ist das jetzt Drogen oder was ist das? Worauf vertraue ich? Also erstmal vertraue ich darauf, dass ich das nicht verstanden habe. Und dann habe ich meine ZellennachbarInnen gefragt, sag mal, was ist ein Hippie in der Türkei? Und dann kam, ach, alle Leute, die anders leben, werden als Hippies bezeichnet. Und dachte ich, ja, wahrscheinlich ich mit meinem Yoga hier im Innenhof und mit dem Meditieren und so, ich bin sicherlich ein Hippie. Und dann bin ich das nächste Mal, als mich der gleiche Beamte geführt hat, habe ich aus dem Nichts heraus ihn, glaube ich, ziemlich erschrocken, habe gesagt, yes, I'm a hippie. Also,
was ich spüre, ist, dass Sie mit sehr viel Humor gegen den Schmerz angehen. Aber haben Sie es hier verwinden können bis heute?
Ich glaube, integrieren ist vielleicht das Richtige. Also ich glaube, solche Erfahrungen will ich auch gar nicht missen. Also vielleicht sie gar nicht erlebt haben, ja, aber ganz loswerden. Es gab auch so viel Bereicherndes daran, so viel Schmerz, den ich erlebt habe und den ich mit anderen ausgehalten habe. Das bleibt sicherlich in meinen Körper und Seele weiter eingeschrieben. Die Frage ist, wie doll es weh tut. Und ich merke schon, dass solche Veranstaltungen wie jetzt auch mit dem Gorki zusammen sind super heilsam dabei und gleichzeitig sind sie super anstrengend. Und da kommt auch vieles zurück, was so im Gefängnis war. Und gleichzeitig ist es ja ein tolles gemeinsames Zusammentun, Gemeinschaft erleben und Gemeinschaft schaffen im Gorki, was wir mit diesem Festival machen. Und da wirklich auch eine Rieseneinladung an alle, die jetzt auch während der Erdbebenzeiten so aktiv waren und vielleicht frustriert sind, was alles schiefgegangen ist oder was sie hätten lieber noch mehr getan oder so. Den ersten Workshop, den wir da machen, da geht es um Trauern und gleichzeitig die Kraft gewinnen für neue Solidarität und da eine herzliche Einladung. Es findet auf Deutsch und Englisch und wenn auf Türkisch, wie auch immer, wir werden das hinkriegen, statt Einladung ins Rundzelt, wirklich ins Zelt oder auf die Wiese daneben im Gorki.
Charmin Langhoff, wenn Sie das hören, tun sich für Sie da auch künstlerische Grenzen auf, wo Sie sagen, wir können ganz viel reflektieren, wir können ganz viel spiegeln, aber es gibt doch Grenzen auch für uns als Künstlerinnen, als Künstler?
Naja, also erstmal macht es mit Ihnen, mit mir, mit uns allen, was diese Geschichten zu hören und zu wissen, dass gerade Freunde wie Osman Kavala und andere seit 7 Jahren mit lebenslanger Haft und dergleichen drin sitzen. Das heißt, dem kann man nicht künstlerisch begegnen. Gleichzeitig habe ich nicht das Recht, aus dieser Perspektive, aus dieser privilegierten Position mich hinzusetzen und nur noch zu heulen, wie ich es gerade tun muss. Sondern einen Osman Kavala, der aus dem Gefängnis sozusagen immer noch Kunst und Kultur fördert, unterstützt, versucht beim Erdbeben, das Peter Steutner gerade genannt hat, auch seines dazu zu tun, eben wirklich ihm am meisten wehtut, dass er gerade nicht helfen kann, also dass er sich nicht zur Verfügung stellen kann. Das ist alles sehr schmerzhaft, zu wissen, da sind Menschen unschuldig im Gefängnis und müssen seit Jahren auf ihr Leben verzichten, auf ihre Angehörigen verzichten und dass damit Angst gemacht wird und wurde und weiter gemacht werden wird. Das ist sozusagen, würde ich sagen, der größte Schmerz, dem kann man aber mit Kunst, mit Zusammenkommen schon begegnen. Auch da geht es ja darum, gemeinsam zu weinen, gemeinsam Kraft zu sammeln, gemeinsam Kraft auch zurückzugeben, eine Solidarität reinzugeben, weil natürlich für die, die drin sind, es sehr wichtig ist, ob wir draußen noch über sie sprechen, ob wir verhandeln, worum es ihnen ging und geht. Und auch das tun wir mit diesem Festival. Das klingt wieder ein wenig pathetisch, aber auch das ist eine Menschenpflicht, eine freundschaftliche Pflicht, eine die Kunst ist ja am Ende, wenn man so will, oder der Ort, den wir haben, ist ein öffentlicher Raum, ist ein Theater, wo wir die Menschen einladen, zusammenzukommen und miteinander zu besprechen, was uns als Menschen bewegt. Jedes Theaterstück erzählt genau über diese Dramen, über die Unmöglichkeit und Möglichkeit von Beziehungen, von Macht und Ohnmacht. Das heißt, ich denke, der Raum ist der richtige, um zu erinnern, um zu trösten, um zu sprechen, um zu hören und um gemeinsam die Gemeinsamkeit und die Gemeinschaft zu spüren. Das wird uns Kraft geben, da glaube ich einfach fest daran. Mir gibt es Kraft und ich glaube, ich bin eben so ein Otto-Normalverbraucher. So wird es allen anderen gehen, die kommen. Also bitte gerne auch die, die wirklich gerade traurig sind, die nicht viel Hoffnung haben, die skeptisch sind, kommt, lasst uns gemeinsam die Energie sammeln für die Zukunft und fürs Heute, weil am Ende kämpfen all diese Menschen nicht nur für Gerechtigkeit und für Freiheit, sondern auch für Freude, also für das Recht auf Leben, für das Recht auf Freude, für das Recht auf Gemeinschaft. Und warum sollen wir nicht genau das auch zelebrieren zusammen, wenn wir zusammenkommen können, hier in Berlin in Meinungsfreiheit?
Zu Gast bei mir hier bei RBB Kultur, die Intendantin des Gorki, des bekannten Theaters in Berlin, Charmin Langhoff. und der Politikwissenschaftler und Menschenrechtler Peter Steutner. Ein Anlass, das Festival, das morgen beginnt, ein Monat läuft, Gezi 10 Years After im Gorki und drumherum. In den Garten sind wir auch eingeladen, samt Hängematte. Ernste Frage, Frau Langhoff, und wenn Sie jetzt sagen wollen, darüber möchte ich nicht reden, verstehe ich das. Ich bewundere ja sehr den Mut der Leute, die in der Türkei Kunst machen. Ich habe schon oft Filmregisseure beispielsweise interviewt, die mir gesagt haben, diese Frage streichen wir bitte, ich möchte in meine Heimat zurückfahren. Von türkischer Seite, Sie haben einen zum Teil türkischen Hintergrund, Sie haben einen sehr internationalen, auch griechischen Hintergrund, Sie sind deutsche Staatsbürgerin, sind hier aufgewachsen. Viele Türkinnen und Türken arbeiten im Maxim Gorki Theater. Gab es von türkischer Seite, von der Stasi der Türkei, ich weiß gar nicht, wie die heißt, schon Versuche, Sie zu bedrängen, Einfluss zu nehmen?
Also in den jetzt fast 10 Jahren, in denen ich das Gorki leite, waren die einzigen Interventionen und Morddrohungen, die ich bekommen habe, tatsächlich von deutscher rechtsextremistischer Seite. Also NSU 2.0 habe ich auch eine Morddrohung erhalten. Es gab eine Intervention während dem Freitagssalon bei dem Frau Kessmann und der Moderator eben eine Intervention erlebten. Es gab Nachdrucke, Appropriationen unserer Flyer, in denen eben tatsächlich rechtsextremistische Aussagen standen. Von türkischer Seite war das Einzige, was es bisher gab, ein Brief, den ich damals von der türkisch-aserbaidschanischen Verein bekommen habe, die sich über das Festival Es schneit im April, wo es um 100 Jahre nach dem Genozid an den Armeniern vor allem auch um deutsch-türkische Freundschaft, denn auch dort haben wir uns die Hand geschüttelt, ging, sich gemeldet haben. Und dieser Beschwerdebrief ging natürlich auch an Vorgesetzte und dergleichen. Und ein weiterer politischer Eingriff war gleich in meinem ersten Jahr, als Herr Henkel, der damals Innensenator war, über die Zeitung meinen Rücktritt gefordert hat, obwohl er das als Innensenator sozusagen auf anderem Wege auch hätte fordern können. Also sozusagen, da ging es um die Mauerkreuze. Ich war die Intendantin, die sozusagen kooperiert hat mit dem Zentrum für politische Schönheit, das die Mauerkreuze entwendet hat, die in schrecklichstem Zustand, ungepflegt, ungeachtet, wirklich nicht würdig behandelt standen. Aus Respekt vor diesem Mahnmal und wir dann Repliken dessen gemacht haben, die an die Außengrenzen Europas gebracht worden sind, unter anderem auch an die bulgarische, griechische Grenze. Das sind so Dinge, die ich vor allem erfahren habe bisher. Es ist nicht so sehr die Hemisphäre, also natürlich arbeiten bei uns auch Menschen türkischer Herkunft, natürlich kommen Menschen türkischer Herkunft auch in unsere Räume zu Besuch, aber Interventionen, tatsächlich sozusagen Angriffe habe ich bisher nicht erlebt von der Seite.
Sie haben bei uns auf RBB Kultur nach der Wahl, nach dem ersten Gang in der Türkei gesagt, das ist jetzt kein wörtliches Zitat. Nee, ich sehe es so, das Glas ist halb voll und nicht halb leer, weil immerhin 44% haben dagegen gestimmt. Dabei bleiben Sie. Was erwarten Sie am Sonntag?
Ja, also es ist wirklich eine famose Situation. Wir können es super negativ sehen und können sagen, 80% der Türkei sind Nationalisten und die Türkei ist verloren. Wenn man sozusagen jetzt, so, das ist eine Brille, die man sich aufsetzen kann, dass man sagt, am Ende sind da nur 20% Menschen wie du und ich. Die andere Brille, die man sich aber aufsetzen kann, weil es ja nicht darum geht, dass wir nur unseresgleichen haben, sondern eine Demokratie funktioniert ja in Verschiedenheit, auch in verschiedener Meinung und Perspektive, aber eben mit klaren Regeln und Freiheiten und mit einer Beständigkeit dieser. So, das heißt, es geht, und da kann man sich schon eine sehr positive Brille aufsetzen. Stellen Sie sich vor, es ist sozusagen geschafft worden, 6 Parteien, die zum Teil unterschiedlicher nicht sein können, an einen Tisch zu bringen, um eine Autokratie zu verhindern für eine Demokratie. Es ist geschafft worden, dass diese 6 Parteien, von den Kurdinnen und Kurden, dass sie selber keinen Präsidentschaftskandidaten aufstellen, sondern tatsächlich den dieser sechs Parteien unterstützen. Wenn mir das jemand vor ein paar Jahren gesagt hätte, ich hätte das nicht geglaubt. Also das ist schon Wahnsinn, wie viele Kräfte es immer noch zu geben scheint, trotz dieses Autokraten, trotz der vergangenen 20 Jahre, trotz all der Bestrafungen. Und deswegen habe ich tatsächlich Hoffnung. Ich denke, wenn eine Gesellschaft sich so viel Widerstand traut und wir jetzt in der Türkei, auch im Gegensatz zu Deutschland, ja es vor allem mit einer jüngeren Generation zu tun haben, die zum Teil noch gar nicht an die Urnen gegangen ist, möchte ich die Hoffnung nicht verlieren. So ist das.
Das macht Mut. So geht es mir jetzt jedenfalls, was Charmin Langhoff gesagt hat. Wie geht es Ihnen? Sie gehen jetzt in dieses Festival. Worauf freuen Sie sich am meisten? Was wünschen Sie sich am meisten, Peter Steutner? Sie haben genau 3 Minuten Zeit, die Frage zu beantworten.
Ach, ich freue mich am meisten darauf, auf eine Vielfalt an Meinungen, Haltungen, Zugängen zu Gezi und Widerstand und Solidarität, wie wir sie auch in Gezi erlebt haben. Ich gar nicht persönlich, sondern ich habe es nur davon erzählt bekommen, aber die Diversität, ich möchte sie jetzt gar nicht vergleichen mit diesem Oppositionsparteienbündnis, aber die Diversität, auf die freue ich mich. Auf diese Vielfalt an Diskussionen, Vielfalt an Begegnungen, von wahrscheinlich ganz kleinen Begegnungen, wenn ich da stehe und an dieser Hängematte knüpfe und mir ein 3-jähriges Kind zuschaut und wir uns anblinzeln, bis zu heftigen Auseinandersetzungen über irgendwelche politischen Themen oder vielleicht jetzt am Sonntag nach den Wahlen die Auseinandersetzung, wir haben verloren, aber haben wir nicht eigentlich trotzdem gewonnen? Also ich glaube, diese Vielfalt ist es, die für mich das Gorki ausmacht, die für mich Gezi ausmacht und dieses Festival auch ausmachen wird.
Diversität fand ich jetzt ein ganz interessantes Stichwort, auch zu dem, was Charmin Langhoff eben gesagt hat, da bin ich ja nochmal aufgewacht, obwohl ich nicht eingeschlafen bin jetzt hier im Studio. Dieses, dass es eben nicht darum geht, dass wir uns alle lieb haben und alle einer Meinung sind und alle in eine Richtung ausgerichtet sind, sondern dass wir es auch aushalten, einander zuzuhören. Insofern verstehe ich jetzt dieses Festival, ich komme garantiert, Gezi 10 Years After auch so, dass ich da auch streiten darf und auch eine Gegenmeinung vorbringen darf.
Absolut. Diese Foren werden wirklich so offen sein, wie sie angekündigt sind. Jeder, jede darf das Wort ergreifen, soweit er, sie, they sich gewaltfrei verhält. So, und wir laden auch gerne zu Streit ein. Und es mag irgendwie so aussehen, ich habe vorhin gesagt, viele sind Freunde, mit denen wir schon lange verbunden sind. Es fängt schon im Advisory Board an, bei den 5 genannten, kann ich ganz dezidiert sagen, die haben sehr verschiedene Perspektiven auf ein und dieselbe Welt und auch durchaus andere politische Biografien. Und auch dort gibt es schon ganz unterschiedliche Meinungen, was eine Analyse heute und was eine Perspektive morgen angeht. Das zieht sich in Co-Kuratoren, in Künstlern, in Aktivisten und im Publikum fort. Und genau das ist aber möglich. Und diesen Möglichkeitsraum hat Gezi, das ist der Gezi-Spirit, wenn man so will, und der Raum der Solidarität. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil jetzt nach dem Erdbeben wurde sehr viel wieder vom Gezi-Geist gesprochen, nämlich, dass Menschen sich unabhängig von ihren politischen Herkünften und sozialen helfen und füreinander da sind.
Zu Gast waren, ich danke ganz herzlich dafür, die Intendantin des Gorki-Theaters Berlin, Charmin Langhoff, und der Politikwissenschaftler und Menschenrechtler Peter Steutner. Wie gesagt, vielen Dank, Frau Langhoff, Herr Steutner, schön, dass Sie da waren. Und ich möchte nicht versäumen, nochmal darauf hinzuweisen, wir stellen das Programm von Gezi 10 Years After nochmal ein bisschen detaillierter, nicht en Detail, die Sendezeit haben wir nicht, es wird so viel angeboten, aber schon detaillierter vor, macht meine liebe Kollegin Andrea Handels morgen früh hier auf RBB Kultur um 7:10 Uhr. Ich sage ja immer, RBB Kultur, alles andere ist bloß Radio.